Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mein Name ist Pia.
Und ich bin Jördis.
Wir sitzen heute bei Jördis im Kleiderschrank und deshalb werde ich heute den Fall erzählen.
Genau, ich erzähle euch dann später noch, beziehungsweise gleich, was für eine Mode im Mordjahr in war, weil Pia hat mir schon verraten, dass es 1987 stattgefunden hat. Und genau, wir haben jetzt noch kurz eine kleine Ankündigung für euch. Wir haben uns nämlich überlegt, dadurch, dass das ja nur unser Hobby quasi ist und wir ja noch ganz normal einen Vollzeitjob haben, dass wir die Folgen nur noch alle 2 Wochen mittwochs hochladen werden, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Also es ist einfach gerade ein bisschen viel.
Ja. Und wir haben auch gemerkt, auch beim Recherchieren, wir wollen ja wirklich euch eine gute Qualität bieten und auch viele Quellen oder auch mal ein paar Hintergrundinformationen. Und das ist dann echt, wenn man nur 1 Woche oder 2 Zeit hat, viel zu wenig Zeit. Und ja, das schreibt ja noch ihre Masterarbeit.
Genau.
Und wir wollen auch nicht den Spaß daran verlieren.
Genau, und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, machen wir das immer alle 2 Wochen. Also im Endeffekt hat sich nichts geändert vom Konzept, nur dass halt alle 2 Wochen jetzt nur noch die Folgen hochgeladen werden. Ja, weil das für uns einfach bequemer ist oder beziehungsweise einfacher ist, weil wir es sonst halt wirklich nicht schaffen. Und ich habe das ja auch gemerkt, dass meine Fälle immer kürzer geworden sind. Aber neben dem Beruf, der ja auch einige Zeit in Anspruch nimmt in der Woche und dann noch mit meiner Masterarbeit. Und man hat ja auch sonst noch ein paar Verpflichtungen, denen man nachgeht. Ja,
oder Freunde treffen, jetzt wird das Wetter schön, wenn wir noch mal ein Bier trinken, Eis essen gehen und dann nicht zu Hause sitzen bleiben müssen.
Genau, und das schaffen wir auch, das Schneiden. Das nimmt ja auch immer so 3 bis 4 Stunden in Anspruch.
Ja, das habe ich so unterschätzt, ja. Aber dafür habe ich jetzt noch ein, jetzt nicht Trostpflaster, aber heute eine kleine Überraschung. Und ich habe ja gestern schon angekündigt, dass ich in Stuttgart war.
Ja.
Und deshalb machen wir heute nochmal wieder so eine kleine Special-Folge.
Oh, cool.
Die, die uns schon ein bisschen länger hören, wissen bestimmt, was ich dann heute mitgebracht habe.
Bestimmt ein Bier.
Wer weiß. Aber bevor du loslegst, würde ich erstmal kurz 1, 2 Kleinigkeiten über Stuttgart erzählen.
Ja, gerne.
Wie gesagt, war ich letztes Wochenende, das lange Wochenende in Stuttgart. Und dann dachte ich mir, mache ich mal einen Stuttgarter Fall. Und Stuttgart wird auch liebevoll Stuggi genannt. Es ist die Hauptstadt des Bundeslands Baden-Württemberg und hat 635.911 Einwohner und ist auch die größte Stadt des Bundeslandes. Mhm. Und wenn man an Stuttgart denkt, finde ich, denkt man immer an Porsche, Daimler und Bosch. Mhm. Und dafür ist Stuttgart auch auf jeden Fall bekannt für die deutschen Automobilfirmen Daimler und Porsche. Andererseits ist die Stadt auch für die deutschlandweit häufigste Überschreitung des Feinstaubgrenzwertes und den staureichsten deutschen Ballungsraum bekannt.
Krass.
Also ich war vorher wirklich nur einmal Silvester da und hast ja gar nichts mehr von der Stadt gesehen, weil durch die ganzen Raketen und Böller, ne?
Sehr klar.
Also das liegt wirklich so ein bisschen im Loch. Ne? Aber Stuttgart ist auch sehr bekannt für die Cannstatter Vasen. Warst du da schon mal?
Nö.
Ja, bei der Attraktion handelt es sich um eines der größten und schönsten Volksfeste der Region. Und man kann es ein bisschen mit dem Oktoberfest in München vergleichen.
Mhm.
Also es ist halt so ein bisschen Kirmes-Feeling mit auch vielen Zelten, wo es dann halt auch Bier gibt und auch Trachten getragen werden. Also richtig, richtig schön. Und offiziell ist es unter dem Namen Cannstatter Volksfest bekannt. Die Stuttgarter nennen es aber auch Vasen oder Cannstatter Vasen. Und bei dieser Attraktion kommen bis zu 4 Millionen Menschen in 14 Tagen im September und Oktober auf das Festzeltgelände. Die ersten Vasen wurden 1818 zur Gründung der Universität Hohenheim gefeiert.
Krass, das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht. Und für die, die generell mal nach Stuttgart wollen, im Frühling findet auch das Gegenstück dazu statt. Das Stuttgarter Frühlingsfest.
Cool.
Also auch cool, das ist dann auch wie so ein Bierfest, ne? Richtig cool. Aber dann habe ich mich gefragt, was macht denn die Landeshauptstadt so attraktiv? Und Stuttgart ist auch ein Hotspot der Innovation im Automobilcluster, bei der Elektronik- und Informationstechnologie und beim Maschinenbau. Und Stuttgart gehört europaweit zu den führenden Hightech-Standorten und Kreativstandorten mit internationalen bekannten Großunternehmen. Also wirklich viele erfolgreiche kleine und mittelständische Betriebe. Und es hat auch eine sehr lebendige Start-up-Kultur.
Hm, cool.
Warst du schon mal in Stuttgart?
Ja, ich war tatsächlich einmal in Stuttgart, weil mein Ex-Freund da gearbeitet hat.
Ah, und wie hat es dir gefallen?
Also ich habe nicht ganz so viel davon mitbekommen, weil ich nur 2 Tage, glaube ich, da war. So fand ich es eigentlich ganz schön. Also ich fand die Innenstadt eigentlich auch ganz cool und man kann auf jeden Fall echt gut shoppen. Also ich weiß noch, dass er arbeiten musste und dann bin ich halt in die Stadt gefahren und war dann halt, war dann halt bummeln. Also das fand ich ganz gut.
Also ich muss ehrlich sagen, von der Stadt ist es jetzt nicht so meinisch. Also es hat mich nicht so krass gecatcht, weil ich halt eher so Mein Herz gehört einfach Bamberg. Also es war ganz schön, aber ich jetzt in der Stadt, der Schlossplatz ist auch ganz schön, aber für mich war es jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde da jetzt hinfahren, um Urlaub zu machen.
Ja.
Wir wandern halt noch im Schwarzwald wandern, das war richtig, richtig schön, also das Umland, aber die Stadt an sich, klar, zum Shoppen super, aber sonst hatte ich jetzt nichts, ich würde jetzt kein Sightseeing machen.
Ja, vielleicht mal so ein, wie ihr das jetzt auch gemacht habt, wenn man sowieso Freunde da unten hat, dann die besuchen und dann so ein Wochenende mal dazu verbringen, aber ich... Also ich würde dann auch eher in andere Städte fahren als nach Stuttgart, ehrlich gesagt. Ja. Sorry, mein Magen grummelt im Hintergrund.
Hast du noch nichts gegessen?
Doch, heute Morgen habe ich was gegessen.
Und dann nicht mehr?
Nee.
Oh Gott. Ich hatte schon Mittag und meinen Nachmittagsobstsalat.
Geil.
Der muss jeden Tag sein.
Nee, bei mir gibt es gleich das Nachmittagsbier.
Mit wem?
Ja.
Ja gut, dann bin ich jetzt gespannt, wie die Mode war. Und dann werde ich mit dem Stuttgarter Fall starten.
Ja. Also, Pia hat mir erzählt, dass der Fall im Modejahr 1987 stattgefunden hat. Und in diesem Jahr hieß es Ade Schulterpolster.
Schade.
Ja, da musste ich direkt, habe ich mich gefreut, als ich das gelesen habe. Und die Etui-Kleider waren wieder total in Mode. Und bauschige Röcke mit kurzen Oberteilen. Also ich finde, jetzt Etui-Kleider sind ja sowieso ein Klassiker. Aber ich finde gerade das mit den Röcken, das hat man ja jetzt auch häufig wieder, ne? Dass man einen Rock anhat und dann so ein kurzes Oberteil dazu anzieht. Mhm. Fand ich ganz cool. Und die Kostüme für die Frauen waren wieder in Mode. Und zwar waren das dann lange Jacken und wurden zu Röcken kombiniert, sodass man quasi nur noch einen ganz kleinen Teil von dem Rock sah. Also die Jacken waren dann so lang, dass die quasi fast so lang waren wie die Röcke. Und dann hat man das meistens immer erst gesehen, dass die einen Rock anhatten, wenn die die Jacken aufgemacht haben. Das fand ich auch irgendwie total
crazy. Ja, das
ist
auch irgendwie cool, ja.
Ja. Und meistens trug man da eben schnörkellose und elegante Schnitte, aber auch Plissé-Röcke waren beliebt und die meisten Röcke waren knöchellang, aber es gab auch ganz lange, also ganz lange Röcke, die dann nicht midi waren, sondern wirklich quasi bis zum Knöchel unten. Und da hat man dann so schlauchartige Pullover zu kombiniert. Also ich habe mir so ein Foto dazu angeguckt und das sah irgendwie, weiß ich nicht, das sah für mich, für meine Verhältnisse, ich fand das sah komisch aus.
Also von der Beschreibung jetzt, ja, würde ich auch eher sagen, was ist das denn für ein Trend?
Also ich meine, bei uns ist das ja Trend, dass man sich irgendwie alles dann in den Rock reinschiebt, wenn man ein längeres Oberteil anhat.
Ja, nicht
anhat,
so drüber lässt
genau,
einfach.
Und da wurde das aber so getragen, dass man alles da drüber gemacht hat. Oberteile wurden oft im Corsagenstil verarbeitet und dann mit Pailletten oder Strass besetzt. Die Cocktailkleider waren extrem kurz. Also da hat sich wahrscheinlich jeder Mann gefreut, wenn eine Frau ein kurzes Kleid anhatte. Und bei den Männern waren gestreifte Hemden das Must-Have von diesem Jahr. Und das wurde dann so getragen, dass eben nicht nur schwarz-weiß gestreift innen war, sondern halt auch alle möglichen bunten Farben. Und bei diesen Hemden waren halt die Kragen ganz wichtig. Also da wurden unterschiedliche Kragen verarbeitet, die das dann nochmal so ein bisschen aufgelockert haben. Aber insbesondere der Stehkragen war super angesagt. Und jeder wollte halt irgendeinen besonderen Kragen an seinem Hemd haben. Und in dem Jahr widmete man sich einem relativ vernachlässigten Kleidungsstück, und zwar der Männerunterhose.
Nein.
Da musste ich so lachen, als ich das gelesen habe.
Was gab es denn da für einen Trend?
Also ganz gerne wurde entweder Netz und Nylon getragen.
Nein.
Doch. Und das war dann so, dass da alle möglichen Formen und Farben ausprobiert wurden und das wurde halt auch auf den Laufstegen dann total zelebriert. Und unter anderem Calvin Klein folgte dann diesem Trend. Und die Unterwäsche kennt man ja heute noch. Also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich irgendwie so ein Wäscheset in seinem Kleiderschrank.
Ja, jeder, würde ich jetzt mal fast
genau, und das ist ja auch immer noch super beliebt und die haben ja sogar quasi dann so eine eigene Linie, diese Underwear-Linie. Und das hat sich eben in dem Jahr 1987 entwickelt.
Krass, durch diese Netzsachen?
Ja, durch generell dadurch, dass der Fokus halt auf die männliche Unterhose gelegt wurde. Und das finde ich ja schon bei Männern irgendwie relativ schwierig.
Ja, aber ich kenne ganz ehrlich nur Boxershorts und Eierkneifer.
Ja.
Aber dass da so Variationen
gibt. Ja, genau, viel mehr gibt es da ja auch
eigentlich. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn Maxi da mit so einem Netzding ankommt.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also ich glaube, ich würde ziemlich blöd gucken.
Ich weiß auch nicht, wie ich reagiere. Ich glaube, ich müsste lachen.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ganz ehrlich, ich bin einfach ein Freund von der klassischen Männerunterhose, einfach schwarz.
Ja, oder weiß oder grau, halt irgendwie schlicht. Ich muss jetzt nicht so schnörkelig oder Snoopies oder was weiß ich was drauf haben.
Obwohl diese bunten Unterhosen, die sind ja auch total
also immer noch total in, ne?
Aber ich finde bunte Socken cool.
Ja.
Aber Unterhosen.
Sieht man ja auch eigentlich mehr
dann lieber als schlicht und klassisch.
Ja, verstehe ich. Bin ich auch bei. Und das ist bei meinem Partner auf jeden Fall auch so. Also da finde ich das auch besser. Ja. Wenn das so ganz klassisch ist. Wie du schon sagst, wenn Maxi damit ankommen würde, da würdest du wahrscheinlich.
Dann würde das auch nicht zu ihm passen.
Nee, stimmt.
Da kommt die. Ja, gut.
Ja, dann freue ich mich jetzt auf deinen Fall.
Ja, mach's dir bequem.
Mach ich. Ich setze mich nochmal anders hin.
Mhm. Klaus und Thomas studieren beide Fahrzeugtechnik in Stuttgart und lieben Fußball. Durch ihre gemeinsame Leidenschaft werden sie dann auch Freunde. Verbringen viel Zeit zusammen, in der Uni oder halt auf dem Bolzplatz. Mhm. In einem Nachtclub lernt Klaus dann die Studentin Bettina kennen. Er ist total hin und weg von der 2 Jahre älteren Frau. Sie ist sein perfektes Match. Beide sind extrovertierte Typen, lieben Partys und Abenteuer. Mit ihrer Lebensfreude stecken die beiden schnell andere an. Auch optisch passen die beiden gut zusammen. Ich habe mir da mal ein Bild von den beiden angeschaut. Und Klaus hat eine kräftige Statur, aber blonde Locken und wirklich ein sehr strahlendes Lächeln. Also man merkt direkt auf dem Bild so, der strahlt richtig. Genau, eine Frohnatur. Ja. Bettina hat schulterlange lockige Haare und hat auch ein sehr sympathisches Lächeln. Die beiden werden dann auch sehr schnell ein Paar. Und so wird die Bettina dann die Frau im Bunde von den dreien. Die drei verstehen sich wirklich super und schmieden dann auch ganz schnell gemeinsam den Plan, in den Urlaub zu fahren. Sie wollen mit der Fähre nach Finnland fahren, um dort das Open-Air-Festival Ruis Rock zu besuchen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ist auf jeden Fall ein cooles Festival. Ich habe mir mal Bilder angeschaut. Und von dort aus wollen sie dann mit dem Zug nach Lappland fahren und später über Norwegen zurück nach Deutschland. Der Urlaubsplan, finde ich, klingt perfekt, gerade auch für Studenten, die einfach mal raus wollen, ein kurzes Abenteuer erleben, den Studienalltag entkommen, feiern und die Natur genießen. Gesagt, getan. Die drei packen dann ihre Rucksäcke und am Abend des 27. Juli 1987 besteigen die beiden 20-jährigen Jungs und ihre 22-jährige Begleitung um 22 Uhr gemeinsam in Stockholm die Fähre Viking Sally. Und diese soll sie dann nach Turku, einer Stadt in Finnland, bringen. Das Wetter an diesem Abend ist durchwachsen. Es ist 11 Grad, es weht ein starker Wind und deshalb kommt es natürlich auch ein bisschen kälter vor. Das kennst du ja auch, wenn dann wirklich Wind ist, ne?
Ja, ja, klar.
Es ist einem immer etwas kälter. Der Wellengang ist jedoch ganz ruhig. Eine Kabine haben die drei auf dem Schiff nicht gebucht. Da sie Studenten sind, ist ihr Reisebudget knapp und dieses wollen sie dann anders ausgeben als für die Unterkunft. Und zudem dauert die Überfahrt auch nur 10 Stunden. Deshalb müssen die drei Studenten einen anderen Schlafplatz suchen. Kurz nach Mitternacht schleicht sich das Liebespaar an Deck. Sie möchten dort ein bisschen Zweisamkeit unter freiem Himmel genießen. Sie suchen sich ein ruhiges Fleckchen und finden es auf dem leeren Helikopterdeck des Schiffes. Sie muckeln sich dann dort in ihre Schlafsäcke ein, weil es ja wirklich sehr kalt und windig ist, und blicken dann in die Sterne. Thomas, also der Dritte im Bunde, bleibt unter Deck, weil er den beiden ein bisschen Privatsphäre lassen möchte. Er findet dann dort einen Schlafplatz. Ebenfalls an Bord ist eine Gruppe Pfadfinder. Sie sind auf dem Weg zu einem Pfadfinderlager in Südwestfinnland. Kurz vor dem Morgengrauen um 3.45 Uhr stolpern 4 der Jungs, also 4 der Pfadfindergruppe, auf das Helikopterdeck und sehen die Schlafsäcke. Einer der Pfadfinder, Hermann, ist neugierig, tritt näher heran und macht eine grausige Entdeckung. Klaus und Bettina liegen blutüberströmt in ihren Schlafsäcken. An Klaus' Kopf klafft eine riesige Wunde. Demnach muss hier wirklich etwas Schlimmes passiert sein und der Täter muss mehrfach mit einem schweren Gegenstand auf die Köpfe der beiden Opfer eingeschlagen haben. Das Liebenabenteuer an Deck ist zu einem Albtraum, einem Gewaltverbrechen geworden. Sofort wird Hilfe alarmiert. Um 4.28 Uhr wird ein Rettungshubschrauber über die finnische Küstenwache alarmiert. Der Helikopter landet um 5 Uhr morgens auf der Viking Sally und bringt die beiden schwer verletzten jungen Erwachsenen in ein Krankenhaus in Turku. Klaus schafft es jedoch nicht. Er verliert den Kampf ums Überleben und wird im Krankenhaus für tot erklärt. Bettina kämpft weiter. Sie ist auch schwer verletzt und liegt Wochen im Koma. Aber sie schafft es. Sie überlebt. Zur selben Zeit, als das Liebespaar schwer verletzt ins Krankenhaus eingeflogen wird, landet ein weiterer Helikopter auf der Viking Sally. Es ist das Ermittlerteam. Das Problem ist natürlich, 2-mal ist ein Helikopter, also gelandet, am Tatort. Dann werden natürlich durch den Wind und die Motoren ja Spuren verwischt, aber das ging gar nicht anders, weil das nirgendwo anders landen konnte. Und da gab es einen super Sicherheitschef und der hat zum Glück schon vorher ein paar Spuren für die Polizei gesichert.
Ja, sehr gut.
So langsam wird es dann auch hell, also die Sonne geht auf und das Massaker ist voll zu erkennen. Der weiß lackierte Boden und die Wände sind rot überflossen. Es sieht aus wie im ein Schlachthaus.
Sofort wird der Tatort abgesperrt und die KollegInnen an Land werden informiert. Diese leiten sofort erste Maßnahmen ein, denn die Viking Sally ist nicht mehr weit vom Festland entfernt. Also die steuert dann schon auf Finnland zu. Es werden an Land 3 Kameras aufgebaut, die alle Passagiere beim Verlassen des Schiffs filmen. Zusätzlich werden Patrouillenboote geordert, die einen Ring um das Schiff bilden. Damit soll verhindert werden, dass irgendetwas über Bord geworfen wird oder jemand ins Wasser springt. 90 Minuten bleiben den PolizistInnen, bis das Schiff ankommt. Die PolizistInnen machen einen sehr guten Job. Denn was in diesem Fall erschwerend dazukommt, ist, dass die Tat in einem Hoheitsgewässer der Orlandinseln passiert ist. Orland ist eine Autonomieregion innerhalb Finnlands, die aus über 6000 Inseln besteht. Und diese Autonomieregion hat eine eigene Polizei, die normalerweise für den Fall zuständig wäre. Jedoch sind sie für so einen Fall gar nicht ausgestattet, um halt mit denen umzugehen, genug Ermittler zu haben und wirklich auch Spuren zu verfolgen. Und deshalb entscheidet das finnische Innenministerium, dass die Polizei von Turku den Fall übernehmen soll. Da es sich bei diesem Verbrechen um ein übergeordnetes Belangen handelt, darf sie den Autonomiestatus außer Kraft setzen. Und das alles um 6 Uhr morgens. Also das fand ich wieder beeindruckend, wie schnell die reagiert haben und auch wie gut die Behörden in dem Fall zusammengearbeitet haben. Um 8 Uhr morgens läuft das Schiff dann am Hafen ein. Und schon um 8.10 Uhr dürfen die 1400 Passagiere das Schiff verlassen. Dann beginnen sofort die Befragungen. Natürlich wird erstmal Thomas vernommen, der dritte im Bunde der Studierenden. Er ist aber total bestürzt über den Tod seiner Freunde. Jedoch kann er zu der Tat nichts sagen. Er hat zum Tatzeitpunkt unter Deck geschlafen, was Zeugen bestätigen können. Ein Motiv, weshalb er seinen besten Freund, mit dem er zusammen Fußball gespielt hat, studiert hat, gelernt hat, Abenteuer erleben wollte, angreifen sollte und seiner Freundin ist nicht zu erkennen. Denn es gab auch keinen Streit oder sonst irgendwas. Auch die Pfadfinderjungs, die die beiden Körper gefunden haben, werden verhört. Der 18-jährige Hermann, der die beiden gefunden hat, sagt aus, die Körper sahen schrecklich misshandelt aus. Es sah so aus, als seien sie zu Tode getreten worden. Auch den Zeitungen steht er Rede und Antwort und landet mit seiner Schilderung auf den Titelseiten der Zeitung. In den Zeitungsinterviews wird er als Retter der schwer verletzten Bettina gefeiert. Die letzte Hoffnung der PolizistInnen ist Bettina. Sie kann natürlich am Anfang nicht sagen, weil sie ja noch im Koma liegt, aber sie erhoffen sich von ihr den entscheidenden Hinweis, um den Täter zu überführen. Und wie gesagt, sie kann halt erst nichts sagen, weil sie gerade um ihr Leben kämpft, aber als sie dann bereit ist, vernommen zu werden, sagt sie aus, dass die beiden sich auf dem Landeplatz in ihrem Schlafsäcken zum Schlafen hingelegt haben. Mitten in der Nacht wurde sie dann mit heftigen Schlägen auf den Kopf aus ihrem Schlaf gerissen. Sie hat dann sofort das Bewusstsein verloren und keine Erinnerung an die Tat. Sie kann keine Angaben zum Täter oder zur Tatwaffe machen. Und das ist natürlich erstmal eine totale Enttäuschung, weil die ja wirklich gehofft haben, sie kann wenigstens einen Hinweis geben. Und somit tappen die Ermittler weiter im Dunkeln. Das Motiv des Mörders bleibt ein Rätsel. Ein Raubmord und ein Sexualverbrechen können schnell ausgeschlossen werden. Nach der Obduktion vermutet der Gerichtsmediziner, dass die Tatwaffe ein Eisenrohr gewesen sein könnte. Die Ermittlungen laufen noch jahrelang weiter. Die Polizei verfolgt Spuren in ganz Europa, ohne Erfolg. Dies war unter anderem auf mangelnde DNA-Spuren und fehlende Aufnahmen aus Überwachungskameras zurückzuführen. Alle Ermittlungen verlaufen im Sande. Es scheint, als ob der Täter nicht gefunden wird und mit dieser schrecklichen Tat davonkommt. Und dann habe ich auch noch mal gelesen, dass dazu kommen auch mal total viele erschwerende Faktoren dazu. Weil viele wollten zum Beispiel auch, da wurden ja Kameras aufgestellt, die dann gefilmt haben. Und haben die sich auch gerade auf Männer spezialisiert. Die wollten dann alle nicht, dass es irgendwie veröffentlicht wird, weil die hatten dann irgendwie Affären, mit denen sie dann an Bord waren, dass die Frauen das nicht mitbekommen. Und das wird ja alles nochmal erschwert. Und deshalb bleibt es 33 Jahre still um diesen Fall.
Krass, du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du einen Cold Case gemacht hast, oder?
Nein, sonst hab ich vom das glaubst Glauben du doch nicht. Also es ist eine Überraschung, weil es ist was ich noch nie gemacht habe, werdet ihr gleich hören. Aber auf jeden Fall, Bettina hat das ja überlebt, aber ich konnte nicht rausfinden, wie es ihr geht, wie die mit der Tat umgegangen ist. Sie hat sich, als sie zurück nach Deutschland gekommen ist, komplett zurückgezogen.
Okay, verstehe.
Ja. 2020, also 33 Jahre später, völlig überraschend kommt wieder Bewegung in den Fall, als die finnische Polizei erklärt, sie habe neue Erkenntnisse und glaube nun zu wissen, wer der Mörder sei. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den Hauptzeugen der damaligen Tat, den dänischen Pfadfinderjungen, der die beiden blutüberströmten Körper gefunden hat. Und das ist auch der die ganzen Interviews mit der Zeitung gegeben hat und der ein bisschen als Held gefeiert worden ist. Der 1969 geborene Angeklagte Hermann ist jetzt 51 Jahre alt. Aber woher kommt diese plötzliche Erkenntnis? Warum wird der Hauptzeuge nun zum Tatverdächtigen? Hermann hat die Tat im August 2016 der Polizei im Gefängnis gestanden. Also ich konnte leider nicht rausfinden, warum er im Gefängnis war, aber wegen irgendwas anderem. Und da hat er das dann ausgesagt.
Ach, krass.
Dabei hat der Täter Wissen offenbart. Er hat angegeben, dass er das Paar mit einem Schlackenhammer attackiert hat. Diese Information hatte die Polizei vorher nicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Hammer tatsächlich die wahrscheinlichste Tatwaffe ist. So wird der jahrelang als wichtigste Zeuge geltende Pfadfinderjunge zum Verdächtigen. Das ist ausreichend, damit die Staatsanwaltschaft dann Anklage erhebt. Es kommt aber dann erst 2020 zum Prozess. Und da habe ich auch versucht zu recherchieren, weil ich das schon, 2016 hat er das gestanden.
4 Jahre, ne?
4 Jahre, ja. Aber ich konnte leider nicht herausfinden, warum die Zeitspanne jetzt so groß war. Aber Mord verjährt in Finnland nicht und deshalb kann ein Prozess auch mehr als 33 Jahre später noch stattfinden. Im Falle einer Verurteilung würde der Mordfall in Finnland einen Rekord aufstellen. Noch nie verging in dem Land eine so lange Zeitspanne zwischen Tat und Urteil. Im September 2020 startet vor dem Bezirksgericht in der finnischen Stadt Turku der aufsehenerregende Indizienprozess um den internationalen Mordfall. Auf der Anklagebank sitzt Hermann, der Pfadfinderjunge. Dem Angeklagten wird Mord und versuchter Mord an den beiden Rucksacktouristen vorgeworfen. Die Anklage fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für Hermann. Die Tat zielte auf wehrlose Opfer und zeichnet sich durch eine besondere Brutalität und Grausamkeit aus. Die Verteidigerin dagegen fordert, den Angeklagten wegen fehlender Beweise freizusprechen. Um nach so vielen Jahren Anklage zu erheben, seien sehr starke technische Beweise notwendig. Diese habe es 1987 nicht gegeben und auch jetzt nicht. Ein Gefühl und ein Wille, jemanden zu verurteilen, das reicht nicht, sagt sie halt aus. Dazu kommt, dass kein Zeuge Hermann vor der Tat auf dem Helikopterdeck gesehen hat. Außerdem hat niemand gesehen, dass seine Kleidung blutig gewesen sei, als er nach der Tat auf das Helikopterdeck gekommen ist. Bei solch einer brutalen Tat hätte das Spuren auf der Kleidung hinterlassen müssen. Ob er die Kleidung gewechselt hat oder sie irgendwie von Bord geworfen hat, darüber können wir nur spekulieren. Da gibt es im Moment noch keine Angaben zu. Im Prozess kommt ebenfalls raus, dass Hermann nach der Tat mehrfach seinen Namen geändert hat. Aber warum? Das weiß nur er. Aber Hermann schweigt den gesamten Prozess über und lässt seine Anwältin für sich sprechen. Diese begründet, dass ihr Mandant das Geständnis im Gefängnis nur gemacht hat, um seine Position dort zu stärken. Mit den Jahren sei es eine unkontrollierbare Gewohnheit geworden, davon zu erzählen. Das finde ich einfach eine total lächerliche Begründung. Also klar, viele schmücken sich da ja mit solchen Taten, aber erstmal der Täter wissen.
Ja, ja.
Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich mich da mit Mord schmücken soll, der nicht aufgeklärt ist. Und also Begründung finde ich ein bisschen komisch. Vor allen Dingen auch, dass eine unkontrollierbare Gewohnheit.
Ja, ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich meine, du erzählst dann vielleicht davon, dass du das miterlebt hast und so, aber du sagst ja dann nicht, ja, ich habe das begangen.
Ja, also wirklich, wer gesteht einen Mord und offenbart zu dem Täterwissen, wenn er die Tat nicht begangen hat? Ja, dann ist der Prozess ja im vollen Gange, aber schon am ersten Tag muss die Anklage eine sehr große Niederlage einstecken. Das zentrale Beweismittel, das Geständnis, wurde für nichtig erklärt. Hermann hat die Tat im August 2016 der Polizei gestanden. Jedoch fand das Verhör nicht in seiner Muttersprache Dänisch statt, sondern auf Englisch. Außerdem hatten die drei Ermittler, die Hermann befragt haben, ihn nicht ausreichend über seine Rechte belehrt. Deshalb entscheidet das Gericht, das Geständnis nicht als Beweismittel zuzulassen.
Scheiße.
Das ist ein sehr harter Schlag für für die ganze Staatsanwaltschaft, für die Anklage, denn ohne das Geständnis ist die Beweislage sehr dünn. Ja, und was sagst du erstmal dazu, dass es jetzt nicht anerkannt ist?
Ja, also ich meine, es gibt ja diese Regelung und diese Richtlinien nicht umsonst, ne? Das verstehe ich schon. Aber so, jetzt sage ich mal, als Laie finde ich das schon nicht gut, dass das Beweismittel halt nicht zugelassen wird, auch wenn ich es natürlich, was heißt, verstehen kann. Aber wie gesagt, man muss sich halt einfach als Richter an diese Richtlinien halten. Das ist so, dem wird es wahrscheinlich auch nicht gefallen haben.
Ja, ist ja leider dieses Ausnahme bestätigen die Regel.
Ja, genau.
Man muss da irgendwo eine Grenze setzen. Aber ich finde so dieses eigene Empfinden, dieses Rechtsempfinden, dass er vielleicht so, oh Gott, warum?
Ja, Recht hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun.
Genau,
ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber
ja, das fand ich auch, weil jetzt sind es ja wirklich, es ist ja ein Indizienprozess. Mhm. Und wenn das halt wegbricht. Mhm. Ja, und jetzt ist halt das, warum ich sage, das hatte ich bis jetzt noch nie. Ob Klaus und Bettina nach 33 Jahren Gerechtigkeit erfahren, steht noch nicht feste. Anders als in Deutschland enden finnische Strafverfahren nicht immer mit einer mündlichen Urteilsverkündung. Das Urteil des Gerichts wird erst in den nächsten Wochen erwartet.
Krass.
Ja. Bin da richtig gespannt. Aber ich habe halt den Fall gesehen und dann habe ich auch so ein bisschen gelesen, dachte, den möchte ich gerne machen. Und dann dachte ich, der Prozess ist ja schon im Gange. Und ich fand es halt schön, dass nach 33 Jahren nochmal sowas aufgerollt wird.
Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, also er hat es ja dann 2016 gestanden. Und warum sagt er dann in dem Gerichtsprozess nicht aus?
Er lässt ja nur seine Anwältin für ihn sprechen. Ja, und die sagt, er hat das gesagt, aber nur, weil er sich damit halt ein besseres Leben oder einen besseren Stand im Gefängnis verschaffen wollte.
Ja, aber also, das widerspricht ja dem, dass er dieses Täterwissen hat und wusste, dass das dieser Schlackenhammer war.
Ja. Deswegen kann man jetzt wirklich nur darauf abwarten. Ich bin sehr gespannt auf das Urteil und werde euch natürlich direkt darüber informieren. Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er das war, weil, wie gesagt, mit dem Täterwissen, ja, dass er sich auch da so als Held brüstet und dann immer davon erzählt, so nach dem Motto, die haben mich nicht gekriegt und ne.
Aber sag mir mal eben, wie alt er da war.
Als das passiert ist, 18. Boah. Und jetzt ist er 51, hat ein paar Mal seinen Namen geändert und ist ja trotzdem irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen, weil er ja jetzt im Gefängnis ist. Ja, ich habe dann auch noch mal geguckt, wie es mit dem Schiff weitergegangen ist, weil das hat dann auch noch einen Schicksalsschlag erleiden müssen. Nein. Und ich denke, dass es vielleicht einigen von euch auch bekannt ist. Denn nach dem Vorfall wechselte das Schiff mehrfach die Schifffahrtsgesellschaft, bevor es 1992 an eine schwedisch-estnische Gesellschaft verkauft wurde und den Namen Estonia erhielt. Im September 1994 versank die Estonia unter bis heute ungeklärten Umständen. Bekannt ist, dass bei voller Fahrt die Bugklappe des Schiffs abbrach. Mindestens 852 Menschen starben. 137 Überlebende wurden bei starkem Wellengang von Hubschraubern und einer Fähre gerettet. Der Vorfall stellt das schwerste Schiffsunglück in der europäischen Nachkriegsgeschichte dar.
Weißt du, wo ich gerade lachen muss? Ich habe mir irgendwann die Woche die neue Folge von Mord... Nee, warte mal, welche Podcast war das noch?
Mordlust?
Ja.
Auch mit den Schiffen, ne?
Habe ich mir die neue Folge Mordlust angehört.
Mit den Piraten?
Ja, und da haben die ja erzählt, dass man ja ein Schiff nicht umbenennen darf und dass der Name von dem Schiff nicht auf A enden dürfte. Ja. Das würde Unglück bringen. Ja. Und das haben wir ja genau da.
Estonia, ja.
Estonia, und es wurde umbenannt.
Ja. Stimmt, ja. Viele haben auch gesagt, dass das Schiff verflucht ist. Mhm. Also gehen auch ganz viele von aus.
Ich finde aber auch irgendwie so Schiffe... Das ist schon so eine ganz andere Welt. Das ist schon crazy. Wir haben ja mal vor 4 Jahren, glaube ich, sind wir nach Schottland gefahren mit der ganzen Familie. Und da sind wir ja von der Fähre übergesetzt, also von Amsterdam nach England. Und das ist auch so ein ganz komisches Gefühl. Wir sind halt auch über Nacht gefahren und deswegen hatten wir halt alle so eine Schlafkabine da. Und da war halt auch so krasser Wellengang, dass ich wirklich kein Auge zugekriegt habe, weil ich mir nur dachte,
warst du seekrank?
Nee, seekrank nicht. Aber es hat halt einfach so geschaukelt und ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich so gedacht habe, ja, wenn wir jetzt hier sinken sollten.
Also mir ist auch, Meer ist für mich unheimlich, weil ich finde, das sind voll. So diese Tiefen, diese Abgründe, die sich darunter auftun, das ist für mich nicht greifbar.
Was ich ja auch total verrückt finde, ist, dass die Menschen ja irgendwie, keine Ahnung, ins Weltall fliegen und auf dem Mond waren und was weiß ich nicht was, aber nicht in der Tiefsee.
Ja, weißt Wahnsinn, du, was ich meine? So diese, auf dem Mond können sie fliegen, aber da unten, das können sie nicht ergründen.
Genau. Ja, genau, und das ist, ich bin aber sowieso kein Wassermensch.
Nee, aber auch auf dem Schiff, du hast ja nochmal ein ganz anderes Leben und ich glaube, da passiert, also wenn du länger da zusammenlebst, auch der erste Fall von denen.
Ja.
Also Leute, wenn ihr euch für Schiffe interessiert, hört euch die neue Folge Mordlust an, die rausgekommen ist, weil da ging es auch um einen Fall, wo dann auch einer umgebracht worden ist, wo dann gesagt wurde, am Land wäre das nicht passiert.
Genau.
Das ist ja nochmal ganz anders und wirklich verrückt. Aber das stimmt mit dem und umbenennen, das bringt Unglück.
Ja, ich sag's dir.
So, wie schon angekündigt, habe ich heute eine kleine Überraschung mitgebracht. Ich habe natürlich Stuttgarter Bier mitgebracht. Juhu. Und das ist das Wullebier. Das wird von der Familienbrauerei Dinkelacker nach traditioneller Rezeptur gebraut.
Mhm.
Und Wulle ist ein helles Vollbier und ein absoluter Klassiker in Stuttgart.
Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank. Gerne. Erstmal, du versorgst mich hier immer mit Bier.
Ja, gut. So ein bisschen meine Bierliebe. Ja. Nee, weil ich dachte, ich habe die ganze Zeit überlegt, boah, wir sind in Stuttgart und wir waren ja auch ja, so ein verlängertes Wochenende. Ja. Dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich immer ein schöner Anlass, um dann wirklich mal was mitzubringen. Ja. Und deswegen gebe ich jetzt das Versprechen, wenn ich in Urlaub fahre oder mal ein verlängertes Wochenende, ich werde euch immer einen Fall und Bier mitbringen. Und dann werden wir das immer testen.
Das Versprechen nehme ich gerne an. Ich werde dich dran erinnern.
Ich habe Angst, dass du sonst nachher nur noch zum Wein trinken willst.
Nein, keine Sorge.
Ja gut, dann werden wir es jetzt mal aufmachen.
So sieht's aus.
Oh, bei mir hat es nicht geplöppt, ich Amateur. Nicht
richtig. Prost. Dann,
Prost.
Vielen Dank.
Gerne. Bin gespannt, wie es dir schmeckt.
Oh ja, finde ich lecker. Schmeckt gut.
Ich finde es auch sehr erfrischend.
Ja.
Ich dachte erst so ein bisschen, ja, das ist sehr herb in die Richtung.
Findest du? Ich finde das eigentlich gar nicht so herb.
Jetzt, also hatte ich beim ersten Mal probiert, jetzt geht es schon ein bisschen mehr. Also ich fand's, ich bin ja eh kein Pilztyp, sondern so helles. Kann man gut trinken.
Ich habe gestern das ein oder andere Pilz getrunken.
Du bist schon abgehärtet. Ja. Für mich ist es eher ein bisschen mehr in die Pilzrichtung, das ist nicht so weich.
Mhm. Aber ich finde es lecker. Kann man gut trinken. Ich werde hier noch richtig zum Bierkenner, weil du mir immer so exquisite Biersorten mitbringst.
Das ist alles Bamberg zu schulden. Ich bin übrigens bald wieder da.
Echt?
Ja. Meine Freundin, mit der ich studiert habe,
die
gibt ihre Masterarbeit ab. Und dann dachte ich mir auch, wir haben zusammen angefangen, müssen auch zusammen aufhören. Ja. Und sie war auch bei mir dabei. Ja. Und das ist nochmal ein Grund, dahin zu fahren.
Ach schön. Ja, cool. Ich bin jetzt am Wochenende erstmal in Karlsruhe.
Auch schön. Mhm. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt heute noch ein Kleidungsstück aussuchen.
Ja, machen wir jetzt auch mal.
Dann gehen wir los. So, dann sind wir jetzt bei Jördis im Kleiderschrank. Ich muss heute gar nicht lange suchen, weil hier hängt was ganz präsent. Das hat mich direkt gecatcht, als ich das gesehen habe. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, würdet ihr das auch so gerne mögen bestimmt. Das ist ein Blazer in so Pastellfarben, aber so regenbogenmäßig. Mhm. Dann verläuft das so ein bisschen richtig, richtig schön. Dazu dann so eine passende kurze Hose mit Gummizug.
Auch so ein bisschen ausgestellt, ne?
Ja.
Das finde ich aber eigentlich ganz cool, dass das eine Hose ist, weil dann kann man da nicht drunter gucken. Ja, wenn das ein Rock wäre,
stimmt. Man könnte auch im ersten Moment denken, okay, es ist ein Rock, aber das, ich finde das auch mal bei Röcken musst du aufpassen, wie du sitzt und wie du alles machst. Das ist es. Also richtig schön.
Ja, und zwar habe ich hier schon so meine neuesten Errungenschaften an den Kleiderschrank gehangen, weil ich ja erzählt habe, dass ich am Wochenende in Karlsruhe bin, weil mein Neffe getauft wird. Und da musste ich mir jetzt ein paar schickere Sachen für die Taufe raussuchen. Und deswegen habe ich das mal da hingehangen. Und diesen Hosenanzug, mehr oder weniger, hat meine Mama mir aus Berlin mitgebracht. Die war jetzt da, beziehungsweise aus Potsdam. Und das war irgendwie ganz witzig, weil sie hat mir halt so voll viele Fotos geschickt von irgendwelchen Kleidern, weil sie mir was Gutes tun wollte, mir was mitbringen wollte. Und dann habe ich immer so gedacht, nee, das gefällt mir nicht und da gefällt mir das Muster nicht und das gefällt mir nicht. Und dann hatte sie mir ein Foto von einer anderen Boutique geschickt. Dann ich so, ja, das ist genau das, was ich haben möchte, das gefällt mir. Und dann sagte sie hinterher auch, ja, sie schickt mir halt meistens, bevor sie mir irgendwie was mitbringt, jetzt gerade bei Kleidungsstücken schickt sie mir das halt immer, weil ich ja ein bisschen komisch manchmal bin, was das betrifft, oder sehr wählerisch bei meinen Kleidungsstücken.
Aber schön, dass sie dir was mitbringt und sich dann noch so viel Mühe gibt, obwohl du dann so
in
Anführungsstrichen anstrengend bist.
Ja, wirklich. Sie musste auch irgendwie in diese Boutique dreimal reinlaufen, weil sie hat dann noch was für meine Schwester gesucht und für meine Schwägerin. Also ich glaube, die waren in jedem Laden, den es da in Potsdam gab, zweimal. Genau, und ja, kombinieren, da musste halt nicht mehr viel kombinieren, finde ich. Also du kannst halt das Teil jedes für sich einzeln anziehen, aber ansonsten würde ich halt ein weißes Oberteil dazu tragen und dann halt wahrscheinlich Sneaker.
Also das ist wirklich geil. Es hätte mich auch direkt gecatcht. Ja, also voll. Sehr schön. Ja.
Ist mal wieder ein bisschen was anderes. Und ich finde es halt cool, dass du halt beide Teile auch unabhängig voneinander anziehen kannst.
Ja, und
es
ist einfach frisch und sommerlich.
Ja,
da hat man richtig Bock
und hier auf der Stoff, der ist halt auch so ganz dünn.
Da kratzt sich gerade die Mia. Ja. Und wenn du zwischendurch gerade mal ihr jemand schnarchen gehört habt, das war nicht Jördis, weil der Fall so langweilig war, sondern das war die Mia. Wir waren heute schon lange im Wald draußen, ne?
Ja.
Nee, ja, stimmt. Der Stoff ist auch schön leicht und luftig.
Nee, und der ist halt schön. So ein bisschen länger geschnitten. Das ist ja ähnlich wie 87, ne? Ja. Also mit diesen längeren Jacken und kürzeren
schon in Richtung Rock.
Ja, also genau.
Ein bisschen weiter, ja. Nee, sehr geil. Bin richtig gespannt auf deine Bilder.
Ich auch.
Ja, und damit wären wir jetzt auch am Ende. Wir trinken jetzt unser Bierchen noch zu Ende. Heute ist das Wetter so geil. Wir hoffen, dass ihr auch vielleicht draußen sitzt, ein Bier trinkt, ein Eis esst und einfach das Leben genießt.
Ja. Wir schnacken jetzt noch eine Runde und bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss. Tschüss.